Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bush Talk, heute mit Lars Konarek.
Und John Salutz.
Genau, und das bin ich. Und John Salutz wird heute mal eine Folge moderieren, denn bei uns stellt sich immer wieder die Frage, wenn wir uns treffen, über was sprechen wir heute denn? Denn wir haben ja mittlerweile über 80 Folgen schon in den Äther rausgespült von über, ich sage jetzt mal, verschiedensten Themen, sei es Bush Talk, über Survival, über Bushcraft, über Gear, über irgendwelche Ideen, über Wetterphänomene, über Erlebnisse, Erfahrungen, die wir halt so in der Natur draußen gemacht haben. Und wenn sich dann die Frage stellt, hey ja, über was wollen wir jetzt sprechen, dann ist einerseits nicht eine Information oder ein Mail von euch eingegangen, wo ihr sagt, hey, dieses Thema interessiert uns brennend, bitte sprecht mal darüber, sondern wir sitzen dann wirklich da bei einem Kaffee und überlegen, was könnte die Community interessieren. Heute haben wir ganz einfach ein Einfall oder ein Einschub von einer Orange, denn es lag eine Orange auf dem Tisch und ich habe gesagt, komm, wir starten mit der Orange, denn irgendwann, wenn wir zusammensitzen, also Lars und ich, irgendwo in der Natur, am Feuer, dann wissen wir meistens immer über irgendwas zu talken und das ergibt sich einfach so und das werden wir auch heute machen. Deswegen hat dieses Gespräch heute gar keine Struktur, sondern startet mit einer Orange. Wenn das ein bisschen skurril sich anhört, dann verstehe ich das auch, aber wir sind ja flexibel, wir sind ja Überlebenstrainer. Was heißt denn das? Das heißt ganz einfach, wir gehen mit der Situation um, wie sie uns begegnet und machen das Beste daraus. Was ich euch sagen kann, bis jetzt haben wir fantastisch überlebt. Lars.
Ja, ich bin jetzt erstmal überrascht von deinem Moderationstalent und von deiner Spontanität. Und ja, wir werden auch dieses Gespräch überleben, obwohl das ja kein Überleben für uns ist, sondern es ist eine große Freude für uns. Mhm. Euch mit unserem Wissen zu unterhalten, zu versorgen, vielleicht auch anzuregen, irgendwas zu tun, weil der John und ich, wir haben ja den Luxus, wir haben unsere Hobbys zum Beruf gemacht. Wir sind ultra glückliche Menschen, die aus dem Hamsterrad ausgebrochen sind. Und das kann übrigens jeder, oder?
Mhm. Ja, vor allem, wenn du mal so ein Hamsterrad anschaust. Das kannst du ja in der Tierklinik, im Tiergeschäft mal anschauen. Da kann man das kaufen, so ein Terrarium mit so einem Hamsterrad. Und wenn ihr das Hamsterrad anschaut, dann werdet ihr sehen, dass auf der einen Seite ist dieses Rad geschlossen und auf der anderen Seite ist es offen, denn der Hamster muss ja da ins Rad reinkommen. Und diese Seite, die offen ist, die bleibt offen. Die geht nicht zu und ihr seid da drin gefangen, sondern es bleibt offen. Und da ist die Entscheidung, trete ich an selber Stelle in diesem Rad oder mache ich einen Schritt nach links, meistens nach links, das sind die Linkshänder, das sind die, weißt du, die nicht die Norm, und dann bist du aus dem Hamsterrad. Und das ist eine Möglichkeit, die wir auch versuchen, den Leuten mitzugeben, wenn wir da, ich sage jetzt mal, an einem Wochenendkurs am Abend am Feuer sitzen, die Leute haben sich eingerichtet in ihrem Shelter und ja, machen wirklich mal diesen Schritt aus dem Hamsterrad und trauen sich im Wald zu schlafen, denn das ist etwas, was die meisten Menschen nicht mehr kennen. Und am nächsten Tag, wenn sie aufwachen, dann ist das für sie ein Erlebnis, das eben nicht alltäglich ist, sondern mal was ganz anderes und den einen oder anderen vielleicht so inspiriert und auch berührt, dass sie das wieder weiter tun werden. In unserem Fall, wenn wir zurück zur Orange kommen, ist das ganz ein spannendes Phänomen, denn das ist ja auch etwas, das wir erst als neues Phänomen auch kennen, dass wir solche Südfrüchte bei uns auf dem Tisch stehen haben, vor allem in der Winterzeit.
Ja.
Völlig was Unnormales und vor allem auch die Farbe. Ist ja ganz verrückt, oder? Dieses Orange, das da leuchtet im Schnee. Und lustigerweise, es ist ja nicht so, dass es im Winter wächst, sondern es wird einfach zu dieser Jahreszeit reif an einem Ort, wo eben diese Orangen normalerweise wachsen. Und das ist nicht bei uns jetzt in der Schweiz zum Beispiel. In Deutschland glaube ich auch nicht. Habt ihr auch keine Orangenplantagen?
Noch nicht.
Genau. Aber lustig ist, dass dieses Phänomen, diese Orange, auch immer wieder impliziert, das bleibt man gesund, weil im Winter braucht man ja viel Vitamin C und das hilft dir, über den Winter zu kommen, ist eigentlich ein völliger Trugschluss. Es ist tatsächlich der Fall, dass Vitamin C unser Immunsystem unterstützt und auch stärkt, aber in der Zeit, wo du gesund bist. Und gesund bist du ja in der Regel, wenn du nicht krank bist oder keine Symptome hast. Wenn du aber krank wirst, dann solltest du kein Vitamin C konsumieren, weil dieses Vitamin C eine Wirkung in deinem Körper hat, dass dann diese Symptome und aber auch deine Krankheit quasi wie bindet im Körper. Das ist eine Ansicht, das ist nicht Schulmedizin, sondern das ist eine fernöstliche Ansicht. Was aber sehr spannend ist, und jetzt komme ich auf den Punkt, warum diese Orange so wichtig ist, wir haben verlernt, was in unserer Umgebung wirklich für uns da ist und uns auch gut tut.
Ja.
Und deswegen, wenn wir uns in der Natur bewegen und sie beobachten und diese auch wahrnehmen und vor allem auch mal ausprobieren, wie brennt dieses Holz, wie brennt dieser Zunder oder was auch immer, dann lernen wir unsere Umgebung wieder kennen und wissen auch, aha, das ist das, was auch für meinen Körper gedacht ist, und zwar von außen wie auch von innen.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Möchte ich zwei Sachen zu sagen.
Sehr gerne.
Du hast gesagt, wir haben verlernt, dass es nicht normal ist, dass zu manchen Jahreszeiten es eigentlich nicht alles geben darf. So. Habe ich zwei tolle Beispiele. Beispiel Nummer eins. Vor ungefähr 10 Jahren bin ich immer regelmäßig auf den Freiburger Wochenmarkt gegangen und da war so ein Obst- und Gemüsehändler. Mit dem habe ich mich angefreundet. Der Martin. Martin, falls du das hörst, viele Grüße. Der ist jetzt noch da, macht tolles regionales Gemüse, immer knackig und ist auch ein cooler Typ. Auch so ein Entertainer, also der Einkauf ist gleichzeitig ein Erlebnis. Und dann habe ich den mal gefragt, zu einer gewissen Jahreszeit, ob er auch einen Zucchini für mich hat, weil ich wollte irgendwas mit Zucchini kochen. Mhm. Und da habe ich einen fetten Einlauf bekommen, weil der zu mir gesagt hat, das wächst zu dieser Jahreszeit nicht hier und ich verkaufe nichts, was ich importieren muss. Ich verkaufe nur regionales Zeug, was jetzt entsprechend wächst. Mhm. Und es hat einen Denkanstoß bei mir gegeben, weil es ist tatsächlich diese Massenverfügbarkeit von allem, diese tropischen Südfrüchte oder diese Äpfel, die du das ganze Jahr über kriegst. Ich meine, wir wissen alle, dass Äpfel nicht im Januar wachsen. Mhm. Und es wird ja alles nur künstlich aufbewahrt, eingefroren oder was weiß ich, gibt ja verschiedene Methoden der Konservierung, begast oder was weiß ich was. Mhm. Und es ist unnormal. Und ich war letztes Jahr in Basel, das ist Beispiel Nummer 2, und da bin ich durch die Stadt gegangen, durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone, und da habe ich ein kleines, altes, schnuckliges Gebäude entdeckt, was so zwischen den größeren Gebäuden ein bisschen untergeht, aber da stand drauf Kolonialwarenladen. Und das ist ja was der moderne Mensch komplett vergessen hat. Also ich habe das ja auch nicht mehr miterlebt, dafür bin ich nicht alt genug, auch wenn ich mich vielleicht manchmal so fühle. Aber in einem Kolonialwarenladen hast du zum Beispiel Sachen bekommen, die gar nicht so verfügbar waren und die heute selbstverständlich im Supermarkt liegen. Ja. Aber dort hast du diese exotischen Dinge bekommen, die sehr aufwendig waren zum Importieren, sehr aufwendig, was die Verfügbarkeit, die regelmäßige betrifft und vor allem auch für die du einen höheren Preis gezahlt hast. Mhm. Und das haben wir verlernt, weil wir nur noch konsumieren, wegkonsumieren und gar nicht mehr darauf achten, hey, was ist denn überhaupt wertvoll.
Mhm. Ja, und von wo kommt es, oder? Und wie kommt es überhaupt dahin? Das fängt ja bei den Lebensmitteln an und zieht dich durch zu den Kleidern, zu den Schuhen, was auch immer, was ja mittlerweile eine unglaubliche Dimension angenommen hat, von vielleicht auch unachtsamer Lebensweise als Mensch. Also für mich auch immer wieder spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Markt, mit diesem Entertainen. Das ist ja auch etwas, was ich vermisse. Denn früher gab es ja keine Einkaufsläden oder ganz früher, sondern es gab einen Markt. Man wusste, okay, man geht auf den Markt. Jeder, der irgendwas produzierte, der kam an den Markt und hat das dann feilgeboten. Im Sinne von, ich habe die größten, fettesten Fische, weil ich halt der beste Fischer bin. Oder der Korbflechter. Wir hatten ja vorher im Vorgespräch noch einige Sachen ausgetauscht im Handwerk, eben, dass es Leute gibt, die sich voll hineingeben ins Korbflechten oder Schnüre herstellen aus Naturmaterialien. Dann hatten wir Christian, oder der fertigt Bumerangs an, also aus Holz, wo du nachher unglaubliche Sachen herstellen kannst, sprich sogar jagen kannst. Da gibt es so viele Feinheiten, wo eben die Leute dann am Markt preisgeben und du kannst sie erwerben, entweder durch Tausch oder eben Tauschen mit Geld zum Beispiel, das kam ja dann erst später, wo du dann siehst, ah okay, da ist wirklich das von der Region da, das gibt es ja immer noch, diese Wochenmärkte, wo dann die Bauern von den verschiedenen Höfen zusammenkommen und da ihre Sachen anpreisen. Und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und auch die Organisation, dass man eben so einen Markt aufsucht, ist das eine ganz andere Lebensweise, als wenn wir einfach noch schnell bei der 24-Stunden-Tanke irgendwas vorgefertigtes Lebens, in Anführungszeichen Lebensmittel, das sind ja nur Nahrungsmittel, kauft, damit man so schnell wie möglich das Problem Essen erledigt hat, sprich Hunger, und nachher wieder arbeiten kann. Das ist ja eine Kultur, die wir verlernt haben, mit dem Mittelpunkt Essen wirklich umzugehen. Alle sind noch schnell etwas am Essen, schnell was einkaufen, aber diese Vielfalt, wie du es gesagt hast, mit diesen Kolonialwaren, das ist noch nicht so lange her, seit wir das können. Es gibt ja auch die Phänomene mit diesem Kunststoff. Früher in den, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 60er Jahren, kam ja dieser Kunststoff auf. Vielleicht waren es auch die 50er, keine Ahnung wann, aber es gibt dieses Phänomen, dass man dann diese Plastiksalatschüssel nur am Sonntag rausholte, um das den Gästen auch zu präsentieren, sagen, hey, ich habe eine Kunststoffschüssel und nicht eine Keramik Schüssel, wie das halt alle hatten. Und ich glaube, dieses Wertschätzen von dieser Entwicklung, die wir heute haben, das ist ein bisschen verloren gegangen und deswegen haben wir wahrscheinlich auch das eine oder andere Problem, das wir so erkennen oder sehen. Oder
wie siehst du das? Ja, bin ich voll bei dir. Da gibt es sicherlich schwerwiegende Zusammenhänge und da bin ich auch so dankbar in unserem Job, dass wir einfach so nah mit der Natur sind, weil wir sehen so die Wachstumsperioden der Pflanzen. Ja, wenn du jetzt im Winter in den Wald gehst, so bei mir war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, als ich dann mein Camp eröffnet habe für die Saison, das Buschwindröschen gerade am Blühen, gell? Der ganze Boden gedeckt vom Buschwindröschen und da geht ja die Blüte mit der Sonne weg, ist ja glaube ich ist eine Anemone, glaube ich, biologisch. Ein tolles Pflänzchen, weißt du, und dann sieht man so die ersten essbaren Pflänzchen da raussprießen, Lungenkraut und was weiß ich, was es so gibt und da kriegt man einfach ein ganz anderes Gefühl dafür, wie der Planet funktioniert und dann weißt du, dann beugt man sich mal runter und guckt sich das Pflänzchen mal nochmal an, obwohl man es schon tausendmal gesehen hat und ist wirklich tatsächlich immer wieder fasziniert, weil das Lungenkraut zum Beispiel, das hat ja diese unterschiedlichen farblichen Blüten und das sind ja so tolle, weiche Violett-Blautöne und es ist einfach eine tolle Pflanze.
Ja, ist ein Phänomen. Vor allem die Farbe Blau ist ja eine der schwierigsten und aufwendigsten Farben für eine Pflanze, um diese herzustellen. Rein chemisch, als Chemie, also mal runtergebrochen. Ja. Und es ist tatsächlich so, eine blaue Blüte ist für was ganz Spezielles. Obwohl wir das immer mal wieder sehen, wie auch zum Beispiel beim Katzenauge, also das ist der Ehrenpreis, je blauer die Blüte, umso aufwendiger in der chemischen Struktur ist das. Und ich meine, fantastisch, das eben auch immer wieder zu schätzen. Und wir sind ja nicht das erste Mal draußen beim Frühlingsanfang. Und doch begeistert es uns immer wieder, diese kleinen Dinge, die wir einfach so vom Auge erblicken dürfen.
Ja, deswegen ist es auch wichtig, der John sagt ja immer, geht raus. Und da hat er komplett recht, weil je mehr ihr rausgeht, desto mehr erdet ihr euch. Ich meine, wir haben ja schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass Wald dem Mensch gut tut. Mhm. Schon allein ein Waldspaziergang, eine Stunde am Tag, ist man ein ganz anderer Mensch. Man trifft die besseren Entscheidungen, es ist gut für die Gesundheit, man baut Depressionen ab und man tut einfach der Gesundheit auch insgesamt was Gutes, Immunsystem und was weiß ich was. Mhm. Und deswegen bin ich auch so dankbar, weil ich auch in meinem Job oder du ja auch in deinem Job, wir haben ja auch teilweise Entbehrung. Also wenn wir jetzt einen Wochenendkurs draußen haben, schlafen wir ja auch im Wald, dann haben wir keine weiche Matratze, keinen Lichtschalter, man wacht nachts auf, weil vielleicht irgendwas ist und man sucht die Taschenlampe. Das kann auch mal ein bisschen länger dauern, wenn man sie irgendwo verlegt hat. Das ist, ein toller Lern- und Schätzwert, den man hat, weil wenn man wieder nach Hause kommt, dann drückt man auf den Lichtschalter, das Licht ist da. So, und es ist alles so selbstverständlich um uns herum, obwohl es nicht selbstverständlich ist.
Mhm. Vor allem nicht bleibt. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass man sich auch vor Augen führt, dass es sein kann, dass irgendwann mal eben das System nicht mehr so funktioniert, wie es jetzt ist, egal aus welchen Gründen. Da wollen wir gar nicht irgendwie die Kiste aufmachen, aber wir hatten immer Veränderungen und immer Umschwünge. Und was der Mensch überhaupt nicht gerne hat, sind Veränderungen. Also sobald sich was verändert, Alarm, könnte Sterben bedeuten. Also wollen wir lieber immer das, was wir eben schon immer kannten und auf keinen Fall irgendwas Neues. Und das fordert uns ja auch heraus. Und gerade durch dieses Phänomen, dass wir alles so organisiert haben, dass wir eben nicht mehr unser Essen jagen müssen, unsere Pflanzen sammeln müssen, unsere Häuser selber bauen, jeder mit anpacken. Das haben wir alles verlernt und weggedrückt oder anders organisiert. Hat mehr Herausforderungen gebracht, aber wir haben diese Grundprinzipien oder diese Grundvoraussetzungen, damit wir überhaupt überleben können auf diesem Planeten, organisiert. Und somit haben wir mehr Zeit, uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns unter Umständen einfach interessieren, aber vielleicht gar nicht so viel weiterbringen, sondern eher weiter weg von unserem Ursprung. Und da sage ich auch wieder mal, hey, wenn ihr in einem Moment mal überlegt, so, was mache ich hier eigentlich? Was soll das, was ich tue? Dann geht raus, setzt euch in den Wald, beobachtet mal, welche Vögel vielleicht rumzwitschern. Und dann geht es nicht darum zu bestimmen, was ist das für ein Vogel, was hat das für einen Namen, sondern nur mal die Melodie zu lauschen und sich zu fragen, was könnte dieser Vogel wohl sagen? Was will er mitteilen? Weil er will was mitteilen, ansonsten würde der den Aufwand nicht betreiben, erstens mal zu singen, zweitens mal sich zu erkennen geben, denn der Vogel hat wenn wir jetzt zum Beispiel das Rotkehlchen nehmen, es hat über 40 Predator, also Gefahren, oder er steht bei 40 verschiedenen anderen Lebewesen auf dem Futterplan. Also warum macht er sich erkenntlich? Und wenn man sich da mal ein bisschen reinlauscht, kann man unter Umständen auch sich darin sehen und sagen, ah, okay, warum mache ich das, was ich tue? Ja, um Aufmerksamkeit zu kriegen für das eine oder andere.
Weil du gerade die Vögel erwähnst. Ich habe jetzt für mein YouTube-Format One vs. Wood 24 eine Teilnehmerin da gehabt und die war gerade am Holz sammeln. Und dann hat immer der Specht, hat immer Dann habe ich geguckt, wo ist er, habe ihn gesucht und dann habe ich so eine riesen Tanne da an dem Grundstück, ein Riesenmonster ist es, bestimmt 30 Meter hoch. Und dort habe ich den dann irgendwie gesehen. Mhm. Jetzt hatte ich die große Kamera dabei, die hat halt ein super krasses Zoom. Mhm. Und habe ich rangezoomt, habe den dann tatsächlich aufgenommen. Und habe den aber natürlich in dem kleinen Display nicht so super detailliert gesehen. Und in der Nacharbeit, als ich das Video dann geschnitten habe am großen Bildschirm am Rechner, habe ich erstmal diese Aufnahme bestaunen können, was das A war, ein Buntspecht, was es für ein wunderschönes Tier ist. Das war wirklich beeindruckend, diese Farben, schwarz, weiß, rot. Und vor allem, ich dachte, der würde am großen Stamm da so ein bisschen rumhämmern, aber der saß auf einem kleinen Ablegerstamm, so ein abgebrochener, und hat dann einfach mal so probemäßig drauf rumgehackt. Und in der Videoaufnahme sieht man halt, wie er hackt, und eine halbe Sekunde zeitversetzt kommt der Schall erst an. Das nimmst du so gar nicht wahr im echten Leben. Ja, ja. Und dann, wenn du siehst, diese Hackfrequenz, ich meine, das ist ja wirklich wieder da in der Sekunde, ich weiß nicht, wie oft er den Kopf bewegt, aber das ist von der Natur genial gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da irgendwo vor einem Holz und haust da eine Sekunde, bam, mal deinen Kopf dagegen. Weißt du, es ist so, das Hirn muss ja auch speziell gelagert sein, und der Vogel ist einfach dafür gemacht.
Das ist so
spannend
zu sehen. Ja, ja. Verrückt, ja. Also ich meine, da gehen gleich wieder Geschichten auf oder Welten, denn der Specht ist ja tatsächlich ein absolut geiles Phänomen. Und du sagst jetzt, dieser Buntspecht hat drei verschiedene Farben, rot, weiß und schwarz. Das ist ja, es gibt einige Vögel, aber wenige, die haben diese drei Farben. Und diese drei Farben wurden in der alten Mythologie bei uns hier in Europa als heilige Farben, respektive auch heilige Tiere, angesehen, weil sie diese drei Farben tragen. Denn das ist der Zyklus unseres Jahreskreises, respektive unserer Jahreszeiten. Und das wurde in diesen Farben repräsentiert. Also der Frühling wird weiß, das reine, das frisch sprießende, unjungfräuliche Kind auch, oder das Mädchen, das in den jungen Jahren ja noch nicht fruchtbar ist. Das heißt, es ist noch rein. Und dann kommt die Blüte der Befruchtung, nicht nur im menschlichen, sondern halt auch im pflanzlichen Bereich, wo dann eben die Blüte des Lebens, sprich das Menstruationsblut, dann irgendwann mal fließt. Ab dann kann ein neues Leben gebärt werden. Jetzt in unserem Fall durch das Weibchen, das ist bei den Tieren in der Regel auch so, außer bei ein paar Ausnahmen. wie dem Seepferdchen, glaube ich, die können sich wählen, oder auch Schnecken haben da ganz verrückte Geschichten, aber ich kenne sie jetzt nicht persönlich, gab die Infos nicht von ihnen selber, aber bei den Menschen kann ich das beobachten, dass sobald die Menstruation läuft, sprich eingesetzt hat, ist die Fruchtbarkeit da, das ist der Sommer, die Hitze, das Rote, oder deswegen die Chinesen zum Beispiel, die heiraten in Rot und nicht in Weiß. Weil bei ihnen ist Weiß was anderes. Aber Rot ist die Fülle des Lebens, sprich die Hochzeit. Und das ist der Sommer. Und das Schwarz, das ist nachher der Winter. Respektive, wenn alles wieder vergeht, das Ganze, was sich wieder aufgeblüht hat im Frühling, wird im Winter wieder zugrunde gehen, das meiste, und wird sterben, wird starr und wieder in die Dunkelheit gehen. Und in die Dunkelheit heißt auch die Samen, die sich dann in die Erde verkriechen, warten, bis wieder der Frühling kommt und dann aussprießen. Das ist mir jetzt noch dazu in den Sinn gekommen, zum Specht. Und jetzt, du hast ihn ja im Frühling gehört.
Ja.
Und im Frühling geht es in der Regel, wenn der so hackt, geht es nicht darum, jetzt diese Viecher aus dem Holz zu holen oder irgendwas zu üben, sondern das ist sein Lockruf für die Weibchen. Weil der Specht, der singt in diesem Sinne nicht, ah, ich bin stark, ich habe ein schönes Territorium gefunden, ich möchte gerne mit dir Kinder machen, sondern der macht diese Rufe, respektive diese Hackgeräusche in so einer Abfolge, um den Weibchen zu imponieren und vor allem den anderen Männchen zu sagen, hey, komm nicht in mein Revier, denn ich bin hier und ich habe hier schon besetzt.
Wow, spannend.
Crazy, also Vögel, das ist eine Geschichte, das ist genial.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum wir so abschweifen, aber Vögel sind ja auch im Survival-Kontext interessant. Früher wurden ja Vögel auch zur Jagd eingesetzt, als Jagdunterstützer. Mhm. Und vor allem, der John kennt sich da ja extrem gut aus. Es gibt ja Vögel, die warnen, wenn irgendwie ein Bodenjäger kommt oder ein Jäger aus der Luft. Mhm. Das heißt, man kann also auch für die eigene Sicherheit in einer gewissen Weise sorgen, indem man auf Vögelrufe achtet und so weiter und so fort. Ich meine, man kann sie essen, man kann so viele Sachen mit Vögeln im Survival-Kontext machen. Das ist halt auch geil. Und wenn man sich, das ist ja ein riesen Fachgebiet Vögel, wenn man sich mal aus naturtechnischer Sicht mit denen befasst, das sind ja unglaublich anpassungsfähige und spannende Tiere.
Ja, vor allem sehr wachsam, oder? Weil sie haben, wie gesagt, Feinde von oben und von unten und von der Seite. Und ist halt auch schön, wenn du in der Natur unterwegs bist und eben die Natur wahrnimmst. Sei es bei einem Sitzplatz, wo du dich einfach mal hinsetzt und die ganze Natur beobachtest. Da kamen wir ja drauf mit diesem Geräusch von wegen Vogel und mal zuhören. Da nimmst du einfach ganz anders wahr. Und das ist das Schöne, die Vögel, nicht nur die Vögel, auch allgemein die Tiere, die nehmen uns Menschen ja wahr. Also die merken sofort, aha, da kommt ein Mensch und der Mensch ist das gefährlichste Raubtier auf diesem Planeten. Und das wissen alle Tiere, denn die kennen die Menschen. Die haben die studiert, respektive beobachtet und wissen, ah, wenn ein Mensch kommt, musst du aufpassen, egal wer du bist. Aber gerade bei uns hier in Europa haben wir ja nicht mehr so die Tiere da, wo wir auf dem Speiseplan stehen. Weil das ist, die haben ja ausgerottet oder ja sonst was gemacht damit. Und ich glaube, dieses Privileg, das wir haben, dass wir einfach so in die Natur raus können, in den Wald und uns nicht fürchten müssen, dass irgendwo da der Grizzly hinter der Ecke lauert, ist eigentlich genau auch eine Motivation, rauszugehen und sagen, hey Mol, ich möchte die Natur wieder ein bisschen kennenlernen, denn das ist unsere natürliche Umgebung. Und da sind wir wieder angekommen bei der Orange. Denn das, was in der Natur, in unserer Umgebung wächst oder auch rumläuft, das ist eigentlich das Nahrungsmittel, das wir persönlich essen sollten, damit wir uns gesund fühlen. Und da mache ich einen kleinen Hink oder Wink zu den Spuren, die wir auch immer wieder in der Natur antreffen. Gerade im Winter, wenn zum Beispiel Schnee liegt, da sehen wir Fußabdrücke, wo die meisten gar nicht mehr wissen, wie sieht ein Fußabdruck von Hasen aus, respektive die Gangspur, die Gangart eines Fuchses und so weiter. Aber wir sehen immer mal wieder Kot, also die Losung der Tiere irgendwo im Wald. Ob wir jetzt einen Grillabend machen oder wir gehen spazieren oder wir gehen in ein Survival-Training, wir werden immer wieder diese Losung antreffen. Und spannenderweise ist die bei Tieren mehr oder weniger immer gleich. Also das heißt, ich kann erkennen an einer Fuchslosung, das ist ein Fuchs. Weil ja, der Fuchs immer das isst, was er eben in der Umgebung findet. Und das ist normalerweise immer das, was halt ein Fuchs frisst. Bei uns Menschen ist das überhaupt nicht mehr so. Alle unsere Hinterlassenschaften sind so individuell und verschieden, weil wir uns nicht mehr artgerecht ernähren. Und dann fragen wir uns, warum wir krank werden, mit so vielen verschiedenen Facetten und Symptomen, weil wir uns so von unserer eigenen Natur entfernt haben. Und das ist doch wieder mal ein Grund mehr, sich mit sich selbst als Mensch, was ist ein Mensch überhaupt, auseinandersetzt und da vielleicht mal drauf einsteigt und sagt, hey, das Problem ist nicht im Außen, sondern in meiner persönlichen Wahrnehmung gegenüber mir selber. Was tut mir denn wirklich gut?
Ich habe in den letzten Wochen viel beobachten können. Ich meine, es ist ein Phänomen, das kennt ihr alle. Wenn man irgendwie an der Bushaltestelle vorbeigeht oder man geht durch irgendeine Stadt, jeder klotzt auf sein Smartphone. Ich will das nicht verurteilen, ist ja jedem freigestellt. Aber es ist keine gute Entwicklung. Es ist eigentlich die Pest. So. Und wenn man sich mal überlegt, diese Taktung, Leute schaffen es nicht mehr, irgendwo zu sitzen und einfach mal zu beobachten. Mhm. Jeder muss sich entertainen, indem er auf dieses Gerät klotzt. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Empfindung und die Sensitivität für äußere Einflüsse, die wird ja reduziert, deutlich reduziert. Mhm. Und der Prozessor, also sprich das Hirn, kann ja gar nicht mal runterfahren, weil ja so eine krasse Taktung von Informationen permanent auf einen einprasselt, dass man sein Drumherum, was der Körper, der schützt sich ja dann, komplett abisoliert. Mhm. So, und das ist halt schade, wenn ich Leute durch den Wald gehen sehe mit einem Smartphone in der Hand. Ich meine, nochmal, ich möchte jetzt niemand damit angreifen oder das generell kritisieren. Das Gerät hat ja auch seine Daseinsberechtigung, es ist ja auch positiv. Aber es fällt auf, und vor allem bei den jungen Leuten und vor allem Mütter, du siehst ganz häufig junge Mütter, die schieben ihren Kinderwagen und in der anderen Hand haben sie Smartphone und sind mit irgendjemandem rumchatten. Mhm. Und dann denke ich mir, hey krass, du schiebst das Wertvollste der Schöpfung vor dir, das Wertvollste, was du in deinem Leben je hinbekommen wirst, deinen Nachwuchs, und lässt dich von einem technischen Gerät ablenken. Mhm. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn jetzt eine Frau oder ein Mann einen Kinderwagen schiebt und ruft ihre Freundin an oder telefoniert und so, das kann man ja mal machen, ich möchte es auch gar nicht verurteilen, aber es fällt auf, wie abhängig diese Kiste macht, und die Leute spüren es nicht mehr. Mhm. Und das Schlimme ist, um jetzt den Bogen zu fassen, es fängt auch an bei meinen Trainings, dass Leute immer mehr das Smartphone zücken. Und das unterbinde ich immer direkt, weil die gar kein Gefühl, die spüren sich gar nicht mehr. Und wenn du am Wald, am Feuer sitzt, dann brauchst du kein Smartphone. Mhm. Weil das Feuer gibt dir alles, was du brauchst und reflektiert dich auch und gibt dir auch Zeit zum Nachdenken, um dass du über dein Leben auch mal nachdenkst über dich und dass deine Wahrnehmung noch mal schärfst. Mhm. Ist es bei dir auch so?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist das wirklich ein fantastisches Phänomen, das sich so weit entwickelt hat, dass es eben nicht mehr nur Junge sind, sondern auch ältere Generationen. Also wenn ich bin ja kein ÖV-Fahrer, also gar öffentlicher Verkehr und so, nutze ich eher selten, weil da, wo ich hingehe, fährt kein öffentlicher Verkehr hin. Aber ich hatte letztens eine Weiterbildung in Bern und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe mit dem Zug, fahre da mit der Bahn und habe auch da wieder die Leute beobachtet und tatsächlich, egal, jung, alt, alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die tatsächlich noch ein Buch in der Hand hatten, haben irgendwie in den Display geschaut, sei es Insta, was auch immer, oder auch was geschrieben, gechattet, was auch immer. Das Phänomen ist wirklich sehr spannend, vor allem in der Zukunft, weil jetzt mittlerweile die Forschung auch herausgefunden hat, dass sich tatsächlich gewisse Bereiche im Hirn zurückbilden, aufgrund von der Tatsache, dass wir die Information, die wir kriegen, über eine Fläche von diesem Smartphone-Bildschirm aufnehmen und nicht mehr in dieser Dreidimensionalität, wie wir es normalerweise machen würden, wenn wir mit jemandem sprechen würden über irgendein Thema oder so. Und das ist ein spannendes Phänomen, denn es ist jetzt mittlerweile wissenschaftlich anerkannt, was ja die meisten Menschen immer brauchen als Bestätigung, dass es tatsächlich die Wahrheit ist, obwohl die Wissenschaft der Irrtum der Zukunft ist, aber das lassen wir mal am Rande. Jetzt haben wir dieses Phänomen, dass es tatsächlich, und wie du das schön gesagt hast, das Smartphone macht abhängig. Wegen Dopamin und so weiter, das kann man ja alles nachlesen, wenn man möchte. Aber der Punkt ist, dass wir das nicht handeln können, ist nicht die Schuld des Menschen, sondern weil wir uns genetisch und strukturell langsam weiterentwickeln. Wir haben diesen Polsprung noch nicht gemacht in unserer Genetik, dass wir das handeln können. Wir sind immer noch alt. Unser Körper reagiert immer noch mit alten Antworten auf neue Fragen. Und das ist das, was irgendwann entweder sich ändert, dass wir das handeln können. Wahrscheinlich reicht die Zeit nicht, weil wir haben jetzt schon Schäden, die man beobachten kann, Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen, die aufgrund des Konsums vom Smartphone her rühren. Das Krasse ist, irgendwann werden diese Leute das Volk führen im Sinne von, die werden in die Politik gehen, die werden Meinungen machen, die werden abstimmen. Gerade direkte Demokratie bei uns in der Schweiz hat der Stimmbürger ja auch die Möglichkeit, irgendwo seinen Senf noch reinzudrücken. Und das, glaube ich, das wird eine Riesenherausforderung. Und das ist aber nicht schlecht oder falsch, sondern es wird einfach eine sehr, sehr große Hürde werden, das wieder in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, der Mensch, selbst der oberste Politiker, selbst Trump, ich meine, der nutzt ja auch das Handy. Der ist genauso Handy-affin, sage ich mal, wie alle anderen auch. Also wo ist da die Grenze und was wird passieren aus dieser Geschichte? Und das bleibt super spannend. Und jetzt spanne ich den Bogen zurück, denn wenn ihr euch ohne Handy öfters in der Natur bewegt und die Natur fängt bei euch beim Garten an, wenn ihr euch da mal hinsetzt, Insekten beobachtet oder Vögel oder was auch immer, oder mal so eine Feder in die Hand nimmt und die, so eine Feder, die ihr vielleicht gefunden habt, mal betrachtet und mal versteht, wie die überhaupt aufgebaut ist, wie die überhaupt zustande kommt, die wird übrigens aus Blut gebaut, ist das ein Phänomen, das euch zum Denken anregt, wo eben dann der Prozessor, wie du sagst, wieder natürlich im Sinne des Menschen an diesem Punkt, wo er gerade in der Entwicklung steht, auch wieder nutzvoll ist und das eigene Dopamin wieder oder die eigene Quelle des Dopaminherstellens wieder anregt. Und das ganz schön besser im Wald am Feuer.
Ja, tatsächlich, Feuer höre ich auch ganz häufig von Leuten und habe ich auch schon selbst oft erlebt. Du kannst tatsächlich, stelle ich jetzt mal so in den Raum, ist meine Erfahrung, selbst die Superabhängigen, in Anführungsstrichen, mit Feuer machen, noch abholen. Mhm. Noch. Mhm. Das heißt, ich habe vor kurzem auch mit einer Mama telefoniert, die hat gesagt, so, ihr Sohn geht es immer in den Wald, die freut sich auch darüber, macht dann auch ein bisschen Feuer und so, da ist sie sehr dankbar, weil er dann vom Smartphone weg ist. Mhm. So. Und deswegen finde ich, müsste irgendwie so in der Pädagogik auch irgendwie das Thema Feuer noch mal ein bisschen zentraler werden und auch in der Gesellschaft noch mal mehr Bedeutung finden, weil ich weiß noch, ich meine, gut, in meiner Kindheit habe ich das jetzt nicht erlebt, aber ich weiß von einer Generation vor mir, die haben sich wohl immer noch am Wochenende an einer Schutzhütte getroffen, da hat man Feuer gemacht, da hat jeder einen Spießbraten, ein Steak oder Würste mitgebracht mit Brötchen, da hat man Musik gehört, hat dann da Zeit draußen verbracht am Feuer. Mhm. So, und das ist das, was, glaube ich, den Planeten wieder ein bisschen besser machen würde, wenn Leute einfach nochmal mehr rausgehen, mehr Feuer machen, mehr Zeit miteinander verbringen ohne Smartphone, einfach Sozialkontakte richtig pflegen. Also ich meine, jeder hat ja Sozialkontakte, aber sind wir mal ehrlich, so richtige Sozialkontakte, Menschen, denen man vertrauen kann, die einem helfen, wenn wirklich was ist, die einen wahrnehmen, die einen so nehmen, wie es einem eben gebührt, die sind ja sehr rar. Da muss man ja schon im Leben einen krassen Prozess durchlaufen haben, um die erstmal alle auszufiltern, um dann wirklich tolle Menschen um sich herum zu haben, weil die meisten sind ja irgendwie, leben ja nicht in der realen Welt.
Mhm. Ja, und da kommt auch diese neue Angst auf, oder von der KI, wo man jetzt übers Netz irgendwie auch geprankt wird oder es könnte die Oma durch eine KI ersetzt werden, die Stimme und sagt, ah, ich brauche Geld, bla bla bla. Das ist natürlich, wenn du nicht über den direkten Kontakt, so wie wir kommunizieren, wir haben immer nur über die Distanz kommuniziert, wo wir uns gesehen oder auch gehört haben, dann kam irgendwann mal das Telefon, klar, das war eine sensationelle Geschichte, Morsen und so weiter, aber die menschliche Kommunikation läuft auf einer gewissen Distanz ab und wenn wir uns nicht sehen, dann kann es natürlich sein, dass wir getäuscht werden. Aber das ist auch wieder ein natürliches Phänomen des Menschen, weil er Angst hat, zu wenig zu erhalten, also sprich ein Mangelbewusstsein zu haben und dementsprechend andere Menschen auch auszutricksen, um eben mehr zu erhalten. Hingegen, wenn jetzt meine Oma vor mir steht, also hoffentlich nicht mehr meine Oma, denn die sind schon tot, das kannst du dir vorstellen, wie die aussehen würden, wenn die auferstehen würden und vor mir stehen. Aber wenn die Oma vor mir steht, dann weiß ich, dass ist meine Oma. Und die Oma, die hat keinen Doppelgänger, die genauso spricht, so aussieht oder sprich so riecht oder was auch immer, dann weißt du, okay, das ist die Person, die ich schon ganz lang kenne und der kann ich mehr oder weniger vertrauen und dann ist das Problem gegessen. Aber diese stilisierte Angst vor irgendwas Neuem, was wir sowieso nicht handeln können, macht den Menschen noch misstrauischer. Und das ist ja nicht die Idee. Wir brauchen Freundschaft, wir sind Clanwesen. Wir brauchen einen gewissen Umgang mit sozialen Menschen, die in unserem Umfeld, und Umfeld heißt immer auch Feuer, weil wir sind ums Feuer gesessen. Selbst im Mittelalter, der Herd in der Küche, das war das zentrale Lebensmittelpunkt, Ding, wo wir über alles gesprochen haben, über Gutes, über Schlechtes, neue Sachen ausprobiert haben. Und da gibt es auch ein Phänomen, dass wir am Feuer immer wieder bei den Kursen, oder ich bei den Kursen erlebe, dass Fragen auftauchen. Ja, da kommt irgendeine Frage so, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, wann wechselt die Fichte ihre Nadeln? Weil das ist ja ein immergrüner Baum, aber irgendwie muss das ja doch mal erneuert werden. Und dann ist immer wieder diese Antwortgier. Man will sofort eine Antwort haben und dann nimmt man natürlich, nicht jetzt in meinen Kursen, aber normalerweise das Handy vor, fragt Onkel Google oder who the fuck ever, wie lang geht's, bis die Tanne die Nadeln wechselt? Und dann hast du die Antwort innerhalb von Sekunden. Das gab es ja früher nicht. Also selbst zu unserer Jugendzeit musstest du noch ein Telefonbuch aufschlagen und die Telefonnummer suchen von dem, den du anrufen wolltest. Das war ja absolute Katastrophe. Aber spannend im Verhältnis zu heute. Aber wenn du dann denkst, du hast die Antwort erhalten, 7 Jahre geht's, dann hat die ganze Fichte neue Nadeln. Das ist der Zyklus. Da hast du Antwort abgehakt, check, vergessen. Nur, es ist nicht die Antwort, die spannend ist, sondern den Weg zu gehen, zu der Antwort zu kommen.
Ja, das ist nachhaltiger.
Ja, absolut. Und vor allem das Spannende, das rauszufinden. Weil das sind wir Menschen. Wir haben unsere Frontallappengeschichte in unserem Kopf, das nennt man auch Hirn. Das ist das, was wir genutzt haben, um genau solche Fragen zu beantworten, herauszufinden, miteinander zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Und das ist einfach eine Gabe, die wir Menschen haben, was die Tiere nicht nutzen, weil sie kein Frontallappenhirn haben. Und das ist doch ein Geschenk. Und wir vergeuden es in dem, dass wir uns einfach mit Infos zupappen und Antworten haben für das, was uns aber überhaupt nicht tangiert. Also interessiert es mich persönlich, also ja, mich jetzt persönlich vielleicht schon im Kontext zu den Pflanzen, aber warum muss ich wissen, wann die Nadeln des Fichtenbaums gewechselt haben? Der bringt mir einen feuchten Keks, ne? Aber geil, Wissen anzuhäufen. Und ich glaube, das ist eine Kultur, in der wir drin sind und vielleicht auch durchschleichen dürfen und einfach mal hier uns hinsetzen, beobachten und sagen, okay, was ist wirklich relevant für mein Dasein?
Ja, ich glaube auch diese soziale Komponente ist ganz wichtig, dass man eben diese Erfahrungsempfehlungen, so nenne ich das mal, die wir gerade gegeben haben, dass man die auch mit anderen teilt und andere auch ansteckt und mitnimmt raus. Egal, ob man jetzt einen Funkenstahl ausprobiert oder ob man eine Wandertour macht, gemeinsam ist es doch immer schöner.
Auf jeden Fall. Und wenn du das sagst mit den Erfahrungen, ist ein wesentlicher Punkt und wir sind hier an einem Scheideweg, denn die alten Menschen, das sind die, die früher eben die Weisheit hatten des Lebens, weil die halt schon so lange auf diesem Planeten wandeln und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, bei Bedarf und bei Wunsch auch weitergegeben haben an die jüngeren Generationen und erzählt haben, wie sie es erlebt haben und was sie dann mit dieser Situation gemacht haben. Und da sind wir in einem Begriff im Moment, da wegzukommen, weil wir ja alle Alten möglichst schnell wegsperren, damit wir lange arbeiten können und sicher nicht irgendwo ein Generationenhaus aufbauen, weil die Alten ja mehr zur Last fallen. Das ist ein Phänomen, das unsere Zivilisation im Westen das Genick brechen wird, weil wir haben keinen Respekt mehr von unseren Ahnen. Wir denken ja nur immer an unsere Enkel, die dann die Welt besiedeln und unsere Katastrophe, die wir produziert haben, ausbaden müssen. Aber was ist dann mit dem ganzen Wissen, das unsere Ahnen uns mitgegeben haben? Da wird weniger Fokus drauf gelegt, sondern wie gesagt, Alzheimer, auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Das ist ein menschliches Urkonstrukt in unseren Clans, wo wir eben Geschichten erzählt haben. Die Jüngeren haben die Fragen gestellt, die Älteren haben die Antwort gegeben. Die Erfahrung muss jeder selber machen, das ist klar. Aber man hat immerhin eine gewisse Leitplanke gehabt. Heute ist das ein bisschen verloren gegangen, was natürlich ein neues Spielfeld aufmacht. Und das ist cool, oder? Also es wird spannend bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass diese Podcast-Folge auch für euch vielleicht das eine oder andere angestoßen hat oder ihr vielleicht auch eine neue Frage auf aufgeploppt bekommen habt und diese vielleicht auch beantwortet haben möchtet, gerade im sowohl Bushcraft-Kontext oder Gear.
Ja, und vor allem kommen wir nochmal zur Orange.
Gerne.
Ihr habt die Wahl, ob ihr die knackig frische Orange bleibt oder ob ihr irgendwie Schimmel ansetzt und austrocknet und, wie sagt man, verrottet jämmerlich im Hamsterrad. Ihr habt die Wahl, euer Leben spannend zu gestalten, bestmöglichst. Und wir haben alles dazu, was wir brauchen, haben wir schon mitgegeben. Und das geht nirgends besser als hier.
Genau.
Und deswegen macht es. Es liegt an euch. Ihr könnt glücklich werden, indem ihr viel rausgeht, viel Wissen anhäuft, viel experimentiert. Und jetzt mal im Survival-Kontext, je mehr Survival-Wissen ihr habt, desto mehr seid ihr auf alle möglichen Sachen, die vielleicht mal irgendwann eintreffen oder nicht, vorbereitet. Und ansonsten habt ihr ein tolles Hobby, gebt dieses Wissen weiter, weil unsere Vorfahren, die sind dafür gestorben. Und das darf man auch nicht vergessen. Und in diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Seid wieder dabei in 14 Tagen, Montag, 15 Uhr, wenn es heißt Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek. In diesem Sinne, auf ein nächstes und tschüss.